SharePoint-Podcast, Ausgabe 339 vom 14.12.2015.
Der SharePoint-Podcast von der Europäischen SharePoint-Konferenz 2015 mit freundlicher Unterstützung von Harmony. Alle Microsoft-Kollaborationslösungen auf einen Blick. In einer Anwendung, in Outlook und auf allen mobilen Endgeräten.
Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 339. Ausgabe des SharePoint Podcast. Und es freut mich ganz besonders, euch vor Weihnachten noch mit einer Vielzahl von Podcasts erfreuen zu können. Denn ich habe auf der Europäischen SharePoint-Konferenz eine ganze Reihe von Expertengesprächen geführt und die harrten bisher nur darauf, online zu gehen. Aus einem ganz einfachen Grunde, diese Gespräche sind als Video aufgezeichnet worden. Hier geht der Dank nochmal an Harmony. Die haben den Kameramann gestellt, das Equipment, den Tontechniker und haben die ganze Postproduktion gemacht. Ja, und insofern gehen in dieser Woche auch die ganzen Videos online. Das heißt, wenn ihr mal auf sharepointpodcast.de schaut, da wird der Link sein zu der Videoserie. Aber ich dachte mir, es macht durchaus Sinn, die Podcast oder die Audiospuren hier über den Podcast zu veröffentlichen. Ja, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Interviews, davon fünf in Deutsch mit Claudia Eichner-Liebenow, Hans Brender, Michael Kirst-Neschwer, Nikki Borell und Patrick Hosch und 9 Englische mit Asif Romani, Chris Buckley, Geoff Evelyn, Hans Brender, Jethro Sickers, Nimrod Gever, Paolo Pilarosi, Patrick Hosch nochmal und Tobias Zimmergren. Ja, eine bunte Mischung. Und die gehen alle in dieser Woche online. Die Gespräche sind so im Schnitt, ich schaue mal hier auf den Track, naja, so zwischen 10 und 13 Minuten lang, sodass wir eigentlich pro Folge, ich denke, mehr kann ich euch 2 bis 3 Gespräche zumuten. Dann haben wir mal so 30 bis 35 Minuten Zeit dafür. Und das kann man dann natürlich wunderbar, ich sag mal nicht vor Weihnachten, nicht während Weihnachten, aber ich sag mal, wie sagt man so schön, zwischen den Jahren hören, wenn man vielleicht mal im Büro ist, aufräumt, zu Hause mal ein bisschen abarbeitet, da kann man sich dann im Hintergrund mit diesen Gesprächen gleich noch schönen Content und ein paar Inspirationen vielleicht auch für das nächste Jahr holen. Ja, und in diesem Sinne gehen also in dieser Woche die ganzen Podcasts online. Das Video, die Videos werden online gehen und wir fangen heute einfach mal an mit, mit wem fangen wir denn eigentlich an? Wer ist denn heute mein erster Gast?
Die Claudia Eichner-Liebenow von der T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Ich bin dort Social Business Consultant. Speziell heißt das, ich begleite und berate Kunden beim Einführen von modernen Intranet-Arbeitswelten und da auch im Allgemeinen die Technologie Microsoft, SharePoint, Office 365, Yammer etc.
Und du hast dir etwas angetan, was ich immer bewundere, denn du hast mit 2 Kollegen zusammen ein Buch geschrieben. Und wir haben das hier, das ist Willkommen in der neuen Arbeitswelt. Das ist ein Buch, was einem helfen soll, ins Social Intranet reinzukommen.
Ja genau, die Steffi Kröschow hat mich vor doch über einem Jahr angesprochen, wollen wir nicht zusammen ein Buch schreiben? Und zwar zum Thema Social Intranet. Und dann habe ich gesagt, oh, da gibt's da schon so einiges. Ich sagte, nee, ein Buch, wo mal so richtig praxisnah was drinsteht, mal mit Beispielen, wie gehe ich's an? Und das vor allem sowohl IT als auch Unternehmenskommunikation und Management, so das ganze Thema, was bedeutet es eigentlich, moderne Arbeitswelten einzuführen, näher bringt. Mhm. Ja? Und ich denke so, ich bin so ein bisschen selber stolz drauf, dass uns das auch ziemlich gut gelungen ist. Also allgemein, richtig praktisch Beispiele zu geben, was für unterschiedliche Situationen kann es geben in so einem Planung von so einem Social Intranet Projekt oder Social Collaboration Projekt. Gibt ja viele Bezeichnungen, wie man das nennen kann. Und man kann einfach hier reinschauen ins Buch und kann sich für verschiedene Dinge einfach mal Anregungen holen, wie man es im eigenen Unternehmen auch einführen kann, umsetzen kann, welche Argumente einem fehlen, welche Blickwinkel einem fehlen. Ja, es ist sowohl für die IT mal wichtig, auch mal reinzugucken, zu schauen, ah ja, das gehört ja eigentlich auch noch alles dazu. Wenn ich die Lösung bereitstelle, damit ist es ja nicht getan. Also was passiert mit den Nutzern? Wir treffen ja oft ITler an, ja, wir haben jetzt das alles ganz toll hingestellt und die Nutzer nutzen es nicht und wundern sich, warum. Und da kommen wir vielleicht noch drauf, was so unsere Botschaft ist, wie man das schaffen kann, das auch ein bisschen zu zerlegen, den großen Buch.
Ja, bei dem Buch, ihr habt eine gute Kombination geschaffen, einmal aus einer richtigen Anleitung. Es gibt ja so einen Mehrstufenplan da drin, der wirklich so Schritt für Schritt zeigt, wie man vorgehen sollte, von der Planung über der Umsetzung und so weiter. Auf der anderen Seite sind sehr viele Praxisbeispiele drin. Ihr habt viele Co-Autoren, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet haben. Meine Frage, das Buch, ihr habt es jetzt, wie gesagt, vor einem Jahr geschrieben. Da hat sich ja in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Ihr habt das Buch rausgebracht, du machst selber Projekte. Wie sind denn so die praktischen Erfahrungen? Wie ist, ich sag mal so, der Stand von Social Intranets in Deutschland? Siehst du da in den letzten Jahren eine starke Bewegung oder diskutieren wir immer noch darum, ob oder ob nicht? Oder wie ist der Stand?
Der Stand ist eigentlich der, dass das alles viel mehr selbstverständlicher geworden ist, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, dass ich meine Arbeitsplätze irgendwie modernisieren muss, dass ich neue Technologien einführen muss, dass ich was tun muss, was diese Collaboration-Sachen angeht. Also da ist einfach quasi gar wenig Überzeugungsarbeit mehr notwendig, wenn wir Unternehmen gehen, die sich auch mit dem Thema Digital Strategy beschäftigen. Das ist einfach ein Bestandteil, das ist denen schon völlig klar im Management. Mhm. Aber dieser Weg, wie komme ich dahin, ist natürlich nach wie vor einer, der zu gehen ist. Ne? Also sprich aufzuplanen, wo im Alltag kann ich denn meinen Nutzer speziell unterstützen? Mit welchem Anwendungsszenario beginne ich? Ja, da sind ganz klar nach wie vor diese Zusammenarbeitsplattformen mit externen, mit Partnern im Vordergrund oder im Projekt. Das ist auch immer ein sehr schönes Einstiegsszenario, um überhaupt erstmal anzufangen. Wir haben dann diese andere Schiene, dass Leute sagen, okay, wir kommen von dieser klassischen Content-Management-Welt. Unser Intranet ist in die Jahre gekommen. Ja, Relaunch ist mal wieder dran. Und ja, wir wollen auch Social-Funktionen dabei haben. Ja, wie geht man das an? Ne? Also da steht dann dieser Relaunch des Kommunikations-Intranets im Vordergrund. Und wir erarbeiten dann halt so eine allgemeine Strategie, dass man halt wirklich phasenweise vorgehen kann. Phasenweise ist immer so verschrien, dieser Begriff. Aber eigentlich trifft es trotzdem. Man kann das nicht alles auf einmal schaffen. Und was es sich jetzt seit dem letzten Jahr getan hat und auch gerade so mit der Microsoft-Welt, ist natürlich diese serviceorientierten Portale. Ja, also zu sagen, ich stelle einfach Infrastruktur bereit, wo sich jeder aussucht, was er am besten braucht. Ja. Das passt aber auch in diese Strategie. Nur ich muss dann halt das mehr zu legen, okay, ich habe die Nutzergruppe im Unternehmen, die hat diese Arbeitsaufgabe zu erledigen, für die eignet sich die Tool-Landschaft. Und für die anderen ist wieder was anderes wichtig. Ja. Das macht natürlich erforderlich, dass so eine Analyse gemacht wird im Unternehmen, ja, dass so ein Bewusstsein geschaffen wird. Das sind ganz andere Projekte als vorher, wo ich so eine riesen Ausschreibung gemacht habe, Intranet-Relaunch, WAP, Live-Schaltung, es war alles da. Jetzt muss ich eine eigene Organisation im Unternehmen entwickeln, die sowas kontinuierlich betreut, ja, und auch weiterentwickelt. Ja.
Passiert nicht vieles auch, wenn man so Office 365 anschaut, wo viele Social-Funktionen ja mittlerweile Schritt für Schritt, ich will nicht sagen wöchentlich, aber monatlich, einfach auch in die Applikation drin sind. Plötzlich kann man mit einem Word-Dokument interaktiv zusammenarbeiten, dann ist hier mal eine Like-Funktion neu drin und so weiter. Also viele Funktionen einfach in die Plattform diffundieren, ohne dass man jetzt noch groß sagen muss, wir müssen dann einfach, die sind einfach plötzlich da und ich kann sie nutzen. Und ist das etwas, was die Adoption fördert?
Ich glaube, wer einmal drin ist und es verstanden hat, was so Office 365 alles für Chancen bietet und auch so seinen Arbeitsalltag darin umgestellt hat, kann das irgendwann akzeptieren, dass das so ist. Ich glaube aber, es wird total unterschätzt, dass der normale Nutzer, der seinen Arbeitsprozess kennt, der weiß, was er zu tun hat im Alltag und auch willig ist, durchaus Neues zu tun, dennoch überfordert ist mit dieser Fülle an Möglichkeiten. Das heißt, gerade für den Einstieg muss man halt schauen, dass man den Nutzer an die Hand nimmt und sagt, das geht so, klicke da, ruf das aus, dort ist dein Portaleinstieg, weil ja doch alles noch nicht so ideal integriert ist, wie es manchmal auch dargestellt wird. Ja.
Für mich, ich finde immer, es ist eine riesengroße Diskrepanz, wenn du auf so Veranstaltungen wie hier gehst und du siehst dann die Vorträge und die Leute reden über Delve und über diese ganzen modernen Tools, was alles möglich ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ihr bei T-System, ihr habt noch mit ganz bodenständigen Industrieunternehmen zu tun, mittelständigen Kunden. Und wenn man mit denen so redet, dann sind die irgendwie noch auf dem andere Niveau. Ich habe hier neulich mit jemandem gesprochen auf der Konferenz, der sagte, wir haben jetzt gerade erfolgreich unsere Migration auf SharePoint 2010 umgesetzt und die sind erfolgreich damit. Also da sind mittlerweile eine große Diskrepanz und ich glaube, diesen Weg dahin zu finden, das ist nicht ganz einfach.
Ich glaube, wir haben es nicht jetzt mit bodenständischen Unternehmen nur allein zu tun, sondern aber mit größeren, ne? Ganz klar. Und dann hat man eben wirklich diese Scheu auch der IT, so hippe Sachen einfach mal eben schnell bereitzustellen. Ne? Und ja, es ist so. Und man kann ja auch mit SharePoint 2010 nach wie vor noch gut arbeiten. Ne? Das ist ja am Ende so dieser Hype, den Microsoft macht, dass du jedes Jahr hier irgendwas neu brauchst. Ne? Ist ja gar nicht da. Aber was war jetzt eigentlich der Ursprung der Frage? Wie gehen Leute in Projekten damit um? Ja, einfach in dem Sinne Strategie haben, wo wollen sie sich hinentwickeln. Also das ist eigentlich so diese Botschaft, nicht so ad hoc zu reagieren, sondern so zu sagen, okay, ich gehe phasenweise Dinge an, die ich irgendwo bereitstelle und mache parallel so eine Umorganisation meiner Welt intern, dass ich mit der Unternehmenskommunikation zusammen solche Dinge verändere, vorantreibe, die Arbeitswelt halt ändere.
Das heißt aber dann letztlich immer, die Menschen, die mit den Tools arbeiten, müssen sich auch verändern. Die müssen ja in der Regel irgendwie ihre Arbeitsweisen auch verändern. Gibt es da einen guten Tipp für, wie man das schafft? Also ich vermute mal so, es muss einfach sein, oder?
Genau, es muss einfach sein und wie ich es auch schon sagte, dem Nutzer muss klar sein, was ist Infomie, also was bringt es meinem Arbeitsalltag an Verbesserung. Ja, und wenn man sich das klar macht, muss man eigentlich auch keine Scheu haben, das ist unabhängig vom Alter, dass die Leute auch Neues akzeptieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Irgendwann gab es Computer, die Leute nutzen Computer. Irgendwann gab es E-Mail, die Leute schreiben E-Mails. Also das ist gar nicht das Hauptproblem. Es ist eigentlich wirklich nur so, den Einstieg zu meistern.
Aber das Stichwort E-Mail. E-Mail ist aber immer noch eins der meistgenutzten Social Tools, oder?
Ja, genau. Also das ist das, was ich wirklich sage, das hat sich hartnäckig gehalten. Und insofern bauen sich ja jetzt diese Services auch drumherum, dass sich Dinge in den E-Mail-Verkehr eingliedern, dass man aus der E-Mail heraus die Dokumente an einem richtigen Ort bereitstellen kann, dass man aus der E-Mail heraus den Kommunikationschat machen kann, wer das möchte. Also Yammer zum Beispiel mache ich ganz oft, dass ich halt einfach eine E-Mail an meine Yammer-Gruppe schicke, wenn ich eine Information habe, dass wir jetzt hier auf der SharePoint-Konferenz sind oder habe ich das Tool entdeckt oder so. Ja, da gehe ich gar nicht extra in den Yammer-Client, um dort das einzutippen, sondern zack, E-Mail weiterleiten. Und das gibt's ja bei ganz vielen anderen Funktionalitäten auch. Ja, und wenn man dann das Office Groups wirklich hat, ja, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man E-Mail online hat und dann Office Groups nutzen kann, finde ich das schon eine schöne Story, auch mit dem, in der Kombination mit dem Delph.
Ja, es gibt ja Groups, Stichwort Groups, es gibt ja so viele Tools mittlerweile auf der Microsoft-Plattform, Groups, die SharePoint-Teams, als OneDrive und Planner und Delph und was es alles gibt. Es ist ja manchmal wahrscheinlich auch verwirrend für den Anwender oder für den, der jetzt entscheiden soll, was nehme ich denn jetzt? Hast du da irgendwie eine Best Practice für?
Das ist sogar extrem verwirrend für uns als Berater. Was empfehle ich dem Kunden? Na, weil der steht dann auch da, jetzt haben wir sie doch geholt, jetzt sagen sie doch mal, was ist das Beste für uns? Und dann tasten wir uns tatsächlich daran an, dann zu sagen, okay, lassen Sie uns gucken, wem wollen wir erreichen damit? Ne? Und natürlich die Dinge, die sich jetzt schon ein bisschen etabliert haben und die hippen Sachen, muss man erstmal beobachten. Das ist auch, was ich feststelle, was die ITler machen, sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den ersten Hype, ne, ich nehme vielleicht den dritten von diesen neuen Varianten, also den Planner, schaut man sich dann mal an, wann der dann wirklich auch mal stabil funktioniert.
Und, bis auch die ganze Story stimmt und alles dann. Ich meine, es hat ja auch noch so ein bisschen Bausteincharakter, das muss alles noch ein bisschen zusammengebunden werden, sodass es alles in einer integrierte Plattform ist. Yammer, hast du schon gesagt, ihr nutzt Yammer. Viele fragen immer, was ist eigentlich mit Yammer? Wird es weiter existieren? Oder man sieht viele Funktionen aus Yammer so nach und nach tatsächlich in der Office 365 Plattform in anderen Tools aufpoppen, dass man da plötzlich was liken kann und so weiter.
Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen Microsoft trauen, die ja vor ein paar Jahren versprochen haben, startet mit Yammer und wir kümmern uns um den Rest. Also wäre für mich die logische Konsequenz, dass irgendwann es einfach einen Activity-Stream im Office 365 gibt, wo die Yammer-Daten halt automatisch hingeflossen sind. Ja. Insofern ja, weiß ich auch nicht mehr, als man jetzt uns sagt, hier auch auf der Konferenz, kam jetzt auch in den Keynotes nichts Spezielles zu Yammer. Es ist nach wie vor dieses einfache Tool, einfach zu nutzen, also das ist faszinierend, dass das eben auch wirklich...
Und ihr setzt das in der Praxis definitiv ein, oder du in deinem Team setzt es ein?
Also wir im Team machen wir das, also einfach für die Teamkommunikation, aber auch in Kundenprojekten, dass wir halt wirklich für diese Microblogging-Funktionalitäten Yammer-Netzwerk haben, wo man quasi alle mit informiert haben kann. Ne? Also das vor allen Dingen den Kunden ranführt, an diese Art und Weise zu kommunizieren. Ja? Nicht E-Mails separat an jemand Einzelnen zu schicken, sondern die Chance zu geben, auch jemanden, der später dazukommt, zu partizipieren oder auch Dinge zu dokumentieren. Also was so schön ist, ist immer so eine FAQ-Gruppe gleich am Anfang mit einzurichten, wo man halt, man kriegt eine Frage vom Kunden, wie geht denn das? Dann poste ich das gleich da rein, dann ist es auch später, wenn jemand die nächste Frage hat, auch gleich wieder verfügbar.
So, und weil Weihnachten ist und ich hier noch ein Buch zu liegen habe, willkommen in der neuen Arbeitswelt von Steffi Gröschow, Claudia Eichner-Liebenow und Regina Köhler. Mehr als 300 Seiten Praxis pur mit zahlreichen Beispielen und Tipps. Ja, weil ich dieses Buch hier noch zu liegen habe und weil Weihnachten ist, verlose ich dieses Buch. Schickt also wie üblich eine E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de mit dem Stichwort Weihnachten und das so bis Anfang Januar und dann verlose ich das unter allen Einsender. Ja, das war die Claudia Eichner-Liebenow und in unserem illustren Reigen von Experten auf der Europäischen SharePoint-Konferenz kommt jetzt.
Michael Kirsten-Eschwer. Ich bin MVP für Office 365, Schwerpunkt Infrastruktur, Architektur. Und da sind dann halt viele Sachen wie Themen Migration, User-Migration vorbereiten, User-Management und Security-Compliance.
Ja, und das ist das Thema, über das wir uns eigentlich jetzt mal ein bisschen unterhalten wollen. Wir haben ja schon mal gesprochen über Content-Migration und über Code-Migration. Aber wenn ich von On-Premise in die Cloud wechseln will, dann stellt sich auch das Thema, wie kriege ich eigentlich meine User oder meine ganzen Benutzer in die Cloud rein? Kann ich das einfach so ohne weiteres machen? Du hast einige Erfahrungen da drin.
Ja, es gibt verschiedene Wege. Wir haben jetzt das neue Tool AD Connect von Microsoft, Nachfolger von Sync Tool, womit wir auch jetzt Gruppen zurück synchronisieren können beispielsweise. Aber eins der größten Probleme ist halt erstmal das lokale AD oder das lokale Benutzerverzeichnis aufräumen, erstmal Cloud-Ready machen. Das heißt also, wenn man durch programmierte Tools User einfach im AD angelegt hat, dann hat man unter Umständen halt nicht alle Felder belegt beispielsweise oder unterschiedlich belegt und das muss erstmal alles vereinheitlicht werden, so dass es dann im Azure AD / Office 365 als User gemeinschaftlich erkannt werden kann und genutzt werden kann.
Mhm. Was sind die wichtigsten Dinge, die man dann im AD aufräumen sollte? Was muss auf jeden Fall drin sein?
Andersrum, es dürften zum Beispiel möglichst keine Sonderzeichen enthalten sein. Mhm. Es muss der UPN eindeutig sein, also das, was mit dem E-Mail immer wieder verglichen wird. Es sollte auch immer die Referenz zu dem Objekt eindeutig sein. Also wenn man verschiedene Quellen hat, wie LDAP Directories oder ähnliches, dann muss auch da ein Prozess implementiert sein, dass die Quelle selbst eindeutig identifizierbar ist für die Sync-Tools, damit sie dann später, falls man halt mit ADFS auch nochmal sich lokal anmelden möchte, dann auch wirklich eine Zuordnung stattfindet. Kann.
Wie muss man sich den Prozess dann vorstellen? Du gehst sozusagen lokal hin, räumst dein AD auf und dann drückt man auf den Knopf und plötzlich ist es in der Cloud?
Fast. Also es gibt auch da ein Tool, das IDFix Tool von Microsoft, das ist kostenfrei. Mit dem kann man da das Active Directory analysieren. Das gibt dann auch die Fehler raus unter dem Motto, der User-Account hat Sonderzeichen, die nicht unterstützt werden und ähnliches. Dann arbeitet man das Excel-Sheet oder die CSV-Datei ab, bis alle Fehler behoben sind. Und dann kann man tatsächlich dann mit dem Wizard vom AD Connect sagen, jetzt synchronisiere. Man kann es auch nochmal als Staging synchronisieren, so tun, als ob, was wäre, wenn. Und wenn das alles okay ist, dann synchronisiert er alle 15 Minuten, 3 Stunden, das kann man sich einstellen, die User-Accounts und sind dann sofort verfügbar in der Cloud.
Habe ich dann nach wie vor meine User on-premise und in der Cloud oder habe ich sie dann ab sofort nur noch in der Cloud?
Bei der Synchronisation sind sie sowohl als auch, also Cloud und On-Prem-User, was dann immer wieder dann noch das Thema aufwirft, wenn ich dann lokal auch noch ein Exchange habe beispielsweise und für ein paar User Exchange online nutze oder auch SharePoint beispielsweise, dass genau diese Applikationen ja auch noch verwaltet werden müssen. Das heißt also, wenn ich einen Onboarding-Prozess habe, ein neuer Benutzer kommt in die Firma, der wird dann On-Prem angelegt, der wird dann synchronisiert in die Cloud und wie verwalte ich die verschiedensten Applikationen? Und da gehört es halt, sind halt Management-Tools notwendig, wo ich persönlich bisher nur eins gefunden habe, was diesen Prozess Onboarding, Change-Management und Offboarding auch unterstützt.
Was heißt es denn für mich als Benutzer? Melde ich mich dann, wenn ich meinen Rechner anschalte, entweder lokal oder habe ich da die Auswahl, wo ich anmelde oder ist das transparent?
Für den Benutzer ist das in der Regel transparent. Das ist eine Prozessentscheidung oder Administrationsentscheidung. Man kann die Systeme so implementieren, dass mit ADFS der Benutzer sich lokal anmeldet. Er hat immer dieselbe Logon-Maske. Man kann es aber auch so einstellen, dass die User sich nur noch online anmelden können und dann werden halt gewisse Ressourcen wie lokaler SharePoint-Content dann über die SharePoint-Hybrid-Funktion dann zum Beispiel geholt oder gefunden und sind nutzbar. Also es kommt immer darauf an, was wurde wie umgesetzt. Aber es ist beides möglich.
Aber es ist dann auch möglich, eigentlich das AD nur noch in der Cloud zu haben?
Selbstverständlich.
Wie sieht das dann aus?
Für den Nutzer immer noch transparent. Ja. Wir haben mit Windows 10 zum Beispiel jetzt die Funktion gerade frisch reinbekommen, dass wir den PC, den Desktop-Client in dem Azure AD direkt registrieren können. Das ist eine Unterfunktion vom Intune beispielsweise. Und damit können alle Policies auch auf einem Client gemacht werden. Und der Computer selbst ist aber Mitglied des Azure Active Directories und nicht mehr einem lokalen Active Directories. Und dann arbeitet er direkt nur noch in der Cloud.
Aber das heißt, ich bin dann mit meinem PC, ich mache den auf, ich habe keine Internetverbindung, ich kann mich aber trotzdem auf meinen Arbeitsplatz einloggen.
Ja, das ist die Funktion von Windows, die bleibt erhalten, Cache Lock On. Das heißt also, solange der Benutzer online nicht das Passwort geändert hat, ist es lokal immer noch nutzbar. Ja. Und die Daten sind ja im Grunde genommen da. Wir haben ja unsere Sync-Tools wie OneDrive for Business Client. Das Outlook hat seine Post-E-Mails noch im Ding. Und zum Synchronisieren, Aktualisieren ist halt Internet notwendig. Ja, aber man kann lokal und Tablets und so weiter weiterhin arbeiten.
Mhm. Bestehen ja irgendwelche Risiken fürs Unternehmen, wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt komplett mit dem AD in die Cloud und ich habe nichts mehr lokal, oder wie du hast schon gesagt, es gibt bestimmte Gründe, warum man teilweise noch was in der On-Premise halten möchte, weil man bestimmte Applikationen lokal hat, aber wenn du komplett in die Cloud gehst, gibt es da irgendwelche Probleme, Risiken, die du siehst?
Also Risiken gibt es generell, wenn man Content oder Informationen aus der Firma rausgibt. Denn wir haben vor Jahren, hieß das alles Outsourcing, da haben wir in Deutschland unsere Outsourcing-Partner gehabt von den großen Companies, haben dort Archivsysteme implementiert beispielsweise oder SAP-Systeme. Und da wurde schon immer Content rausgegeben. Ne? Wo jetzt das Bewusstsein stärker geworden ist, ist halt das Thema, hallo, da kann ja jemand mitlesen. So, und deswegen ist es unabhängig davon, ob ich einen deutschen Provider habe oder einen amerikanischen, englischen, was auch immer. Wichtiger Content sollte verschlüsselt werden. Dazu gibt es das Azure RMS. Das kostet nichts für den Enduser. Das kann er sich downloaden und kann lokal alles verschlüsseln, auf wo er möchte, wie er möchte. Da geht kein Content erstmal in die Cloud. Und wir haben im Exchange Verschlüsselungsoptionen schon seit Jahren implementiert. Wenn man das in einem Projekt berücksichtigt und von Anfang an auch umsetzt, die Benutzer aber auch schult, das ist ganz wichtig, damit sie wissen, das ist der Knopf, mit dem ich den Content sichern kann, ist das ein Schritt. Dann haben wir die transparenten Schutzmechanismen über Data Loss Prevention, DLP beispielsweise, wo ich mit im Exchange und jetzt zukünftig auch in SharePoint, auch On-Prem, in OneDrive for Business, auch dort transparent schon Content basierend auf Regelwerke verschlüsseln kann oder kategorisieren kann etc.
Nochmal zurück zum AD. Ist denn die Anmeldung, der Weg vom Benutzer zur Cloud, ist die Anmeldung verschlüsselt? Sind die Daten auch da bei der Übertragung sicher? Kann da keiner eintragen?
Selbstverständlich. Also es ist natürlich nicht mehr NTLM Kerberos, sondern es ist SSL verschlüsselt. Im Vergleich zu manchen Providern sind auch die Verschlüsselung durchgängig. Selbst die Login-Masken sind alle verschlüsselt mit SSL. Microsoft wird ja demnächst dann auch die Verschlüsselungsalgorithmen höher stufen. Das heißt, die alte SSL-Variante wird dann auch nicht mehr akzeptiert. Und da geht Microsoft sehr stark nach vorne, um einen möglichst hohen Verschlüsselungsstandard auch im SSL-Bereich durchzusetzen.
Und das ist dann auch out of the box, und dann muss ich nichts konfigurieren, sondern diese Funktionalitäten sind dann gleich da.
Die sind gleich da.
Zweite Frage, du bist ja schon relativ lange mit Office 365 unterwegs. Ja. Du hast ja angefangen mit diesem wunderschönen Tool BPOS, das ist ja die erste Variante gewesen. Wie hat Office 365 die Art und Weise, wie du arbeitest mit deiner Firma, mit deinem Team, wie hat die deine Arbeit verändert?
Ich habe Freitagabend mehr Zeit. Wir hatten ja auch als kleine Firma unsere IT im Office gehostet, das heißt Exchange selber gehostet und SharePoint und Small Business Server Szenarien war das halt gewesen, und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, Freitagabend immer die ganzen Updates zu installieren und dann wieder irgendwelche Konfigurationen zu machen und so weiter. Und dann haben wir auch wir gesagt, nein, jetzt ziehen wir komplett in die Cloud, natürlich mit den Schutzmechanismen. Und seitdem ist es für mich oder auch, ich sag mal, für die IT wesentlich einfacher, weil sie muss sich nicht mehr um alles kümmern. Natürlich müssen wir auch da schauen, dass, wenn es neue Regelwerke gibt oder wenn Situationen sich ändern, neue Kunden, dass wir einen bestimmten Schutzmechanismus einsetzen müssen, dass wir dort dann auch separieren, also selbst wir separieren Content und machen dedizierte Zugriffsgruppen beispielsweise. Aber es ist nur noch eine einfache Oberflächenkonfiguration, weil die Technik ist schon da und ich muss mich nicht mehr drum kümmern.
Das nimmt eine Menge Arbeit sozusagen. Ja. Und lässt auch verlässlich, sagen wir, mit IT-Infrastruktur mitwachsen.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt durch Azure Infrastructure as a Service zum Beispiel, mache ich ja nicht nur für Konferenzen, Vorträge, Demo-Umgebung, sondern auch für Kunden-Szenarien. Wenn ich in einem Projekt bin, dann habe ich halt am nächsten Tag meine Demo-Umgebung da und kann dem Kunden zeigen, hier, so könnte es aussehen, was du haben möchtest, was sollen wir ändern, was soll nicht geändert werden.
Aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, kannst du so einen Tipp geben für irgendeine Funktion in Office 365, wo du sagst, hey, das ist für mich so die für mich so einen besonderen Wert hat, oder eine Funktion, wo du sagst, guck mal da rein, habt ihr bestimmt noch nicht gewusst?
Also außer die Sicherheitsfunktion, die ich schon erwähnt hatte, natürlich. Azure B2B ist eine ganz neue Funktion. Natürlich mit Azure Office 365 nutzbar. Das Business-to-Business-Szenario ist eine Preview-Version, gerade rausgekommen. In meinem Blog habe ich da auch vor kurzer Zeit erst nochmal einen Artikel geschrieben. Da ist das Grundszenario, SharePoint als Extranet einzusetzen, beispielsweise, was im Grunde genommen sehr einfach ist. Aber das Highlight ist, man kann dort externe User importieren, die keine Business-Adresse haben, also kein Business-Account besitzen, sondern halt auch eine Gmail, Yahoo, sonst was für E-Mail-Adresse haben, und die werden dann importiert und können dann auf die Applikation zugreifen als Mitglied einer definierten Sicherheitsgruppe, die dann der ITler berechtigt hat. Und das wäre zum Beispiel eine Partner-Site einer Firma zum Beispiel, Extranet-Szenarien, und das erspart dem lokalen IT, dem lokalen Unternehmen natürlich, dann diese ganzen Security-Szenarien wie, ich muss jetzt neue RSA-Tokens kaufen, neue Tamagotchis, ich muss vielleicht neue Firewall-Regeln freischalten, im SharePoint eine neue Teamsite explizit einrichten, vielleicht mit einer dedizierten Datenbank und, was man halt früher immer so gemacht hat nebenbei.
Ja. Und das ist jetzt sozusagen out of the box, beziehungsweise mit rein.
Es wird out of the box sein, es ist jetzt ein bisschen händisch, weil die PowerShell-Funktionalität ist noch nicht gegeben, soll aber auch kommen, aber es ist innerhalb von 5 Minuten, sage ich mal, wenn man es ein-, zweimal geprobt hat, ist es so, wirklich sofort implementierbar.
Du hast es erwähnt, du schreibst einen Blog. Ja. Wo finden wir dich?
blog.ugoffice365.ms, also UG wie User Group und MS dann halt, so wie halt die Domäne damals war. Und ja.
Ja, der Micha ist ja unter anderem auch Mitorganisator der Office 365 Konferenz, die am 8. und 9. Januar in Köln stattfindet. Leider ist diese Konferenz schon ausgebucht. Ich werde auch da sein und natürlich für euch mein Mikrofon mitnehmen, auch die kleine Kamera mitnehmen, um wieder ein paar interessante Gesprächspartner fürs neue Jahr vor das Mikrofon zu bekommen und vielleicht auch mal ein kleines Bild, wie heißt es schon, bewegt Bild zu drehen. YouTuber, lasst euch grüßen. Gut, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein drittes Gespräch, und insofern rufe ich einfach mal Hallo. Wer ist denn da?
Hallo, mein Name ist Patrick Kosch. Ich bin einer der 4 Technical Evangelists im Nintex UK Office. Zuständig hauptsächlich für den Dachbereich, ursprünglich aus Österreich und seit gut 8-9 Jahren im SharePoint- und Nintex-Bereich unterwegs.
Ja, und Nintex ist ja nun verbreitet im Thema Workflow als Zusatz für die SharePoint-Plattform für Office 365. Frage in Deutschland, wir sind ja immer doch etwas zurückhaltend, was noch die Cloud betrifft. Was sind so eure Top-Themen, wenn es darum geht, bei Kunden in Deutschland mit Nintex Workflow zu arbeiten und die Frage zu stellen, geht es in die Cloud oder geht es nicht in die Cloud?
Immer das Hauptthema, wenn es um die Cloud geht und wenn es für Unternehmen darum geht, gehen wir jetzt in die Cloud oder nicht, ist jetzt nicht nur Nintex-spezifisch, sondern generell einfach das Thema Informationssicherheit. Im Dachbereich einfach traditionell ist es einfach so, dass Daten sehr, sehr sensibel sind. Und ich denke mal, der ganze NSA-Skandal und so weiter hat da nicht viel geholfen in der Richtung, eher das Gegenteil bewirkt. Am Ende vom Tag, denke mal, ist es mehr, was eigentlich im Kopf vorgeht von den Leuten. Jeder benutzt Facebook und so weiter und speichert dort seine Daten genauso, die eigentlich dann in Amerika liegen. Ich denke mal, es ist mehr eine Frage, wie kann ich den größten Benefit daraus ziehen aus dem Toolset, das ich vor mir liegen habe im Endeffekt. Und wenn ich diverse Gesetze beachten muss und so weiter, gibt es ja Cloud-Betreiber, die das entsprechend auch möglich machen. Mhm. Und es kommt eben nur darauf an, wo muss einfach sich Gedanken darüber machen, wo schiebe ich meine Daten hin, welche Daten kann ich eigentlich publizieren, wie ist der Datenfluss, und in den meisten Fällen sind die Befürchtungen eigentlich unbegründet.
Ja, Microsoft Office 365 ist ja zertifiziert von vorne bis hinten mit allen möglichen Zertifizierungen, die verfügbar sind. Also insofern ist das sicherlich schon eine verlässliche Plattform. Aber natürlich, wir alle wissen, wir haben Bauchschmerzen in der Reihe. Geschäftsprozesse sind ja immer noch irgendwie so das Rückgrat von dem, was wir in Deutschland so in unserem Unternehmen arbeiten. Und da spielen Workflow natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Ist Workflow wirklich immer noch so eins der ganz großen Themen aus eurer Sicht?
Auf jeden Fall. Sagen wir es nach, ich kaufe jetzt mal Lizenz für Office 365 und das zweite Schritt ist einfach mal, mir anzuschauen, erstens, wie migriere ich rüber, wenn ich noch nicht, also wenn ich schon ein Repository irgendwo anders habe. Mhm. Und im zweiten Schritt dann auch, wie nutze ich die Plattform am besten, und Prozesse hat jede Firma und das ist einfach der nächste logische Schritt, um hier die Arbeit zu vereinfachen, es Benutzern einfacher zu machen und auch effizienter und kosteneffizienter zu sein.
Mhm. Passiert auch bei euch viel noch rund um Dokumente, weil SharePoint hat ja mal als Dokumentenplattform angefangen, aber mittlerweile hat man so das Gefühl, es geht immer mehr so in die Richtung Kollaboration und das eigentliche Dokument, okay, es gibt jetzt wieder die Funktion, dass man direkt im Dokument zusammenarbeiten kann, aber das Dokument so als Informationsträger verliert immer mehr an Bedeutung, es geht eher zu den Ad-Hoc-Kommunikationen oder zu den Automatismen, die da sind. Spielt das bei euch noch eine große Rolle?
Zum Teil ja. Es, sag mal, kommt immer auf die Firma an und um die Industrie, in der sich die Firma bewegt. Und in den meisten Fällen ist am Ende eines Prozesses immer ein Dokument, das rauskommt. Mhm. Es ist in manchen Fällen halt nicht so, dass ein Dokument von einem zum anderen weitergereicht wird, sondern wirklich so ad hoc Dinge passieren und dann am Ende einfach ein Dokument mit allen Daten ausgespuckt wird praktisch. Und da helfen eigentlich Workflows immens, weil die können die Daten einfach zusammenfassen, in ein Dokument verpacken am Ende, ohne dass vielleicht irgendein User überhaupt interagieren muss mit dem Ganzen.
Mhm. Seht, wir haben auch viel in der SharePoint-Plattform in das Thema Metadatenmanagement und dieses alles reingestellt. Ist das heute eigentlich im Sinne von, ich sag mal, so Delph, wo alles Mögliche automatisch analysiert wird anhand meines Verhaltens, ist das heute noch zeitgemäß, Metadaten einzusetzen, oder wie siehst du das?
Ich denke schon, also momentan auf jeden Fall noch. Delph ist ja doch recht neu eigentlich. Die Benutzer müssen sich erstmal daran gewöhnen, was da eigentlich passiert. Da auch wieder die Befürchtungen des Big Brother-Schemas, dass viel überwacht wird und analysiert wird. Aber selbst Metadaten in dem Zusammenhang spielen einfach eine Rolle, um zu klassifizieren, was für Dokumente, woran interessiere ich mich, was für Themen haben da vielleicht Dokumente drumherum. Mhm. Und Delph ist ja, sag ich mal, einfachen Worten eine Suchmaschine, die das Ganze automatisch macht, basierend auf meinem Verhalten, genauso wie eben Metadaten.
Mhm. Macht ihr denn kräftig Metadaten-Tagging bei euch bei Nintex?
Ich würd gern ja sagen. Ja. Wir sagen mal so, es ist in den meisten Fällen eher umgekehrt der Fall. Ja. Es wird dann vielleicht im Nachhinein noch betrieben, wobei wir jetzt auch komplett auf Office 365 migrieren und als Teil dessen auch anständige Governance rund um Metadaten einführen werden.
Mhm. Office 365 bietet ja einen großen Toolset von verschiedenen Bausteinen, mit denen du arbeiten kannst, Yammer, Groups und so weiter und so fort. Wie kommt ihr damit zurecht? Nutzt ihr alles parallel?
Das meiste, sagen wir mal so. OneDrive natürlich für die Datenablage mittlerweile zum Teil. Speziell, wenn es darum geht, Daten zwischen Teams zu organisieren und zu teilen. Skype for Business, speziell für mich ein großes Thema, weil ich viel unterwegs bin und es mir das Ganze einfacher macht, mit meinen Teammitgliedern einfach in Kontakt zu bleiben, auch face-to-face zu sprechen als solches.
Wie ist denn da die praktische Erfahrung, wenn du mit Skype for Business unterwegs bist? Wir sagen ja immer, im Prinzip kein Problem über die Cloud, aber meistens ist ja immer auch die Connectivity. Wenn ich mit jemandem sage, oh, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade im Zug, weiß nicht, ob ich dich erreichen kann. Wie ist deine praktische Erfahrung damit?
Also vom Zug her kann ich jetzt wenig sagen, weil ich meistens fliege. Von daher ist es für mich von der Connectivity eher weniger Problem. Natürlich hat es vor kurzem einen recht großen Ausfall gegeben, der mich für den halben Tag halt auch betroffen hat. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich zuverlässig. Im Zug habe ich es in Deutschland ein paar Mal ausprobiert, ist auch gegangen. Ist halt, ja, kommt halt auf die Zugstrecke auch an.
Ja. Nutzt du dann, LTE oder nutzt du WLAN, je nachdem, was funktioniert? Oder
je nachdem, was gerade da ist. Ja. Daheim in London meistens entweder im Office eben das WLAN oder dann, wenn ich unterwegs bin und vielleicht irgendwo im Café sitze oder so, dann natürlich auch 4G und das funktioniert auch problemlos.
Nochmal ein Dankeschön an Claudia, Micha und Patrick für die Interviews. Wie gesagt, die gibt's alle auch als Video. Link dazu in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. So, und das war die erste Folge der Interviewreihe. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Und da habe ich zu Gast den Niki Borell und unseren alten Spezi, Mr. OneDrive, Hans Brender. Okay, in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Grill.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.